Ich möchte aus dem Matthäusevangelium lesen, einen Abschnitt, ein Gleichnis diesmal. Es geht um das Reich Gottes. Das ist ein Thema, mit dem wir uns ja schon einige Zeit beschäftigen. Und ich möchte gerne dieses Gleichnis lesen aus Matthäus 20, Vers 1 bis 15. Matthäus 20, Vers 1 bis 15. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Und zu diesen sprach er, geht auch ihr hin in den Weinberg, und was recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin. Wieder aber ging er hinaus um die sechste und neunte Stunde und machte es ebenso. Als er aber um die elfte Stunde hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagten zu ihm, ja, weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Und als die um die elfte Stunde Eingestellten kamen, empfingen sie je einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden, und auch sie empfingen je einen Denar. Als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem von ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Ein Gleichnis, das Jesus hier erzählt, in einem Zusammenhang, der vorher, also am Ende des Kapitel 19, deutlich ausgesprochen wird, weil da geht es um ein Gespräch, das Jesus mit seinen Jüngern hatte. Und die Jünger haben Jesus gefragt, wir haben alles aufgegeben um deinetwillen, und was haben wir davon? Was bekommen wir dafür? Was wird uns gegeben dafür? Also die Fragestellung, um die es in den Versen davor ging, war nach dem Lohn. Und in diesem Zusammenhang fängt Jesus an, dieses Gleichnis zu sprechen und antwortet jetzt nicht nur persönlich auf diese persönliche Frage der Jünger, sondern bringt es ins Grundsätzliche hinein. Und deswegen beginnt ja auch dieses Gleichnis mit dem Wort denn. Das denn zeigt, es ist eine Fortsetzung von dem, was vorher gesprochen wurde. Und dieses Gleichnis ist auch wiederum so ein Himmelsreich-Gleichnis. Noch einmal, im Matthäusevangelium wird immer vom Himmelreich gesprochen, in den anderen Evangelien wird das Königreich benannt, also Reich Gottes. Also Himmelreich und Reich Gottes ist in diesen Zusammenhängen genau dasselbe, lässt sich austauschen. Also es ist ein sogenanntes Reich Gottes Gleichnis, ein Gleichnis, wo etwas miteinander verglichen wird. Es wird also eine Situation geschildert, die vergleichbar ist, die eine Veranschaulichung ist eines bestimmten Themas. Das Thema ist der Lohn. Und Jesus veranschaulicht nun diese Aussage, wie es sich verhält mit dem Lohn im Reich Gottes, mit einem Vergleich. Und wenn es ein Vergleich ist, ist es nicht eins zu eins zu übertragen, sondern man muss sozusagen dahinter schauen und die Botschaft, die aus diesem Vergleich sich ergibt, daraus schließen. Aus einem Gleichnis muss man immer Schlüsse ziehen. Das ist auch so gemeint. Wichtig ist auch, dass Jesus natürlich, wenn er ein Gleichnis erzählt, dann ist das ja nicht ein Vorgang, den er sozusagen jetzt nacherzählt, weil er irgendwo so passiert wäre, sondern ein Gleichnis ist eine Komposition. Das heißt, dass Jesus ganz genau und ganz bewusst eine Geschichte erdenkt und zusammenstellt, mit der er genau das ausdrücken kann, was er ausdrücken will. Und er nimmt das Material für diese Geschichte aus dem Leben der damaligen Zeit. Aber man kann das nicht eins zu eins jetzt so übertragen, sondern muss verstehen. Und das tun wir immer, wenn wir ein Gleichnis lesen, was dahinter gemeint ist. Und weil es eine Komposition ist, ihr Lieben, und nicht eine Nacherzählung von etwas, was er irgendwo gesehen hat, ist ja auch jedes Detail, das Jesus in einem Gleichnis erzählt, wichtig, weil er denkt sich das ja genau aus und fügt es zu einer Komposition zusammen, um etwas damit auszudrücken. Und wir sind herausgefordert, aus dem Geschilderten Schlüsse zu ziehen. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Und wenn ihr einmal überlegt, wenn ein Gleichnis ausgelegt wird, wenn über ein Gleichnis zum Beispiel gepredigt wird, wenn ihr irgendetwas lest über ein Gleichnis, es ist erstaunlich, wie viel Vielfältiges da herauskommt, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man es sieht oder wer darüber spricht. Also diese Gleichnisse haben eine vielfache Bedeutung. Und das, was mir am Herzen ist, heute zu sagen, das ist auch eines davon. Das ist nicht die Auslegung, ja, sondern es ist eine Möglichkeit, es zu sehen. Und das ist ja auch ein Gleichnis in einer gewissen Weise offen. Natürlich, die Hauptbotschaft des Gleichnisses, die dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Okay, also hier ist es offensichtlich, das ist noch wichtig zu sagen, dass es sich hier um eine Rede handelt, die Jesus an die Jünger adressiert ist. Das ist jetzt nicht eine Rede vor der Menge, denn er war vorher im Gespräch mit den Jüngern und jetzt erklärt er etwas mit diesem Gleichnis den Jüngern auf ihre Frage hin. Das ist also verständlich für die, die sozusagen im Reich Gottes leben. Und es ist offensichtlich, dass der Hausherr hier ein Bild ist für Gott, dass die Arbeiter, um die es hier geht, ist ein Bild für die Jünger, für die Nachfolger Jesu. Und der Weinberg ist die Arbeit im Reich Gottes. Das ist eine offensichtliche Schlussfolgerung, die sich natürlich hier klar ergibt. Lasst mich ein paar Gedanken jetzt dazu anfügen. Das erste ist, es ist ganz deutlich sichtbar, es kommt sozusagen heraus, wenn man dieses Gleichnis als Ganzes liest, dass der Hausherr jemand ist, ich sag's nochmal so, der unbedingt Arbeiter braucht. Das ist eine wichtige erste Aussage. Wahrscheinlich geht es um die Erntearbeit im Weinberg und er braucht dringend Arbeiter, das heißt, er kann nicht, er kann schon, könnte, aber er will nicht, sagen wir es mal so, die Arbeit jetzt allein machen, sondern er braucht dazu dringend Arbeiter. Das ist ein sehr wichtiges Hintergrund. Jesus vergleicht das Reich Gottes mit einem Arbeitsfeld. Mit dem Reich Gottes verhält es sich so, wie wenn ein Hausherr Arbeiter in seinen Weinberg holt und sie entsprechend belohnt. Also das heißt, hier wird das Reich Gottes einmal gesehen. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, das Reich Gottes zu beschreiben, aber es ist eine der wichtigsten, dass es als ein Arbeitsfeld betrachtet und damit ausdrückt, jeder Jünger Jesu, also jeder, der zu diesem Reich gehört, ist zunächst einmal ein Arbeiter. Und ein Arbeiter arbeitet im Reich Gottes nicht in seinem eigenen Namen. Er arbeitet auch nicht für sein eigenes Feld, für sein eigenes Reich, sondern er arbeitet im Auftrag. Und daraus ergibt sich, das sind alles ganz einfache Schlussfolgerungen, aber wesentliche Schlussfolgerungen. Nämlich zunächst einmal dies: In das Reich Gottes wird man berufen. Niemand stolpert in das Reich Gottes irgendwie hinein. Der Hausherr, also in diesem Gleichnis, sitzt nicht auf seinem Weinberg um 6 Uhr in der Früh und wartet darauf, dass irgendjemand anklopft und sagt, kann ich dir helfen? Sondern es ist genau umgekehrt. Der Besitzer des Weinberges, der hat ein Ziel. Er muss unbedingt die Ernte einbringen. Und er muss das auch erfüllen. Das ist seine Absicht, das ist sein Wille. Und dazu geht die Initiative jetzt von ihm aus und er macht sich auf den Weg auf den Marktplatz, wo damals üblicherweise die Tagelöhner, also die Tagesarbeiter, waren, um sie anzuwerben, um sie hineinzubringen in diese Arbeit. Und so macht er sich schon ganz früh am Morgen auf, also das ist ungefähr um 6 Uhr oder zwischen 6 und 7 Uhr, und fängt sie an, einzuladen, in den Weinberg zu kommen. Ihr Lieben, und das ist wie im Reich Gottes, vergleichbar, so stellt er es dar. Das bedeutet, dass niemand in das Reich Gottes hineinkommt, der nicht berufen ist. Das heißt, dass jemand, dass wir im Weinberg sind, im Reich Gottes, das ist nicht deswegen, weil wir ja zufällig da hineingeraten sind, sondern bei jedem war es, dass er zuerst dem Wort dieses Besitzers begegnet ist und man verstanden hat, also als einen Ruf, nicht nur eine Plauderei und dann geht man wieder auseinander, sondern hinter uns allen steht, unserer Bereitschaft im Reich Gottes zu arbeiten, ein Ruf. Lasst uns das nie vergessen. Wir sind alle Berufene. Das ist enorm wichtig. Wir sind berufen, einen Auftrag zu erfüllen. Dadurch, dass wir wiedergeboren wurden, dass uns Jesus, dass er uns errettet hat, dass wir Ja gesagt haben zu ihm, dass wir ihn eingeladen haben, da geht es nicht nur um Errettung, sondern da geht es um Berufung. Da sind wir gleichzeitig mit unserer Errettung hineingestellt in einen Weinberg und durch diese Berufung wird uns ein Platz angewiesen. Der Weinbergbesitzer beruft und sagt, du magst das und du magst das und du magst das und du magst das. Das ist etwas entscheidend Wichtiges, ihr Lieben, dass wir unser ganzes Leben mit Jesus und im Weinberg so verstehen, dass wir merken, hier sind wir nicht in unserem eigenen Namen hier und wir tun nicht einfach das, was wir wollen im Weinberg und was uns zugute kommt, sondern wir sind Berufene. Ihr Lieben, jeder Arbeiter im Reich Gottes ist ein Berufener. Ihr kennt diese kurze Szene in Matthäus 9, wo es heißt, und wie Jesus auf die Volksmenge sah, da erbarmte er sich. In seinem Inneren hat sich alles umgedreht, heißt das also wörtlich, voller Erbarmen, weil er gesehen hat, hier sind lauter Menschen, die sind verschmachtet, wie Menschen, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dann in diesem Zusammenhang sagt er zu seinen Jüngern einen interessanten Satz. Er sagt, bittet, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Und jetzt sagt er, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in den Weinberg. Er sagt nicht, bittet den Herrn der Ernte, dass sich irgendwie Arbeiter finden, dass sie heute kommen und anklopfen, darf ich auch mitmachen. Ganz deutlich, das ist so bewusst formuliert und das muss man auch so wahrnehmen. Bittet den Herrn der Ernte, dass er sende. Es kommt niemand hinein, der nicht gesandt ist. Es kommt da niemand hinein, der nicht berufen ist. Das ist sehr wichtig, da ist eine klare Linie, die überschritten wird dadurch in das Reich Gottes hinein, dass der Herr uns hineinruft. Ich kann nicht sagen, Herr, da bin ich und das will ich halt machen da drinnen und dir helfen. Nein, da braucht es eine Berufung. Und weil es eine Berufung ist, stehen wir in Verantwortung. Das ist wieder eine ganz andere Situation. Wenn ich gerufen bin und ich sage, ja, natürlich ist diese Voraussetzung und bekomme einen Auftrag, dann ist es eben ein Auftrag, der von ihm auf uns gelegt wird. Und dann stehe ich nicht mehr in der Situation, dass ich sage, ja, ich mache es damit, das, was ich eigentlich will. Es ist ein Vorrecht, es ist eine Herausforderung und es ist eine große Verantwortung. Ihr Lieben, natürlich, hier wird über die Arbeit im Reich Gottes ein bisschen anders gesprochen oder es ist anders gemeint, nicht nur in diesem Gleichnis, sondern insgesamt, als das, was wir in unserer Gesellschaft als Arbeit verstehen. Ja, es ist so, jeder will arbeiten, aber nicht jeder liebt die Arbeit. Wenn wir auf unsere Arbeitssituationen schauen, in denen wir drinnen stehen, ich höre wenige Menschen, die sagen, ich bin verliebt in meine Arbeit, sondern man hört ganz anderes. Ja, also das Bild Arbeit klingt ja oft so, ich bin ständig unter Druck, ich bin ständig in Hetze, ich bin ständig überfordert, das Arbeitsklima ist eine Katastrophe, der Chef ist unmöglich, ich freue mich schon so auf die Pension. Ihr Lieben, das ist nicht das, was jetzt im Reich Gottes mit dem Wort Arbeit verstanden wird. Versteht ihr? Hier wird sozusagen Arbeit im ganzen Zusammenhang, Paulus sagt das einmal so, das Beste und das Wichtigste, was wir sagen können über uns, ist, dass wir Arbeiter sind, dass wir Diener sind. Das ist ein Vorrecht, das ist Freude, das kommt aus einer Dankbarkeit für das, dass wir überhaupt in diesen Weinberg berufen sind. Das ist so ein Vorrecht, dass wir arbeiten dürfen, dass daraus eigentlich Dankbarkeit und große Freude herrschen müsste in jedem unter uns, der überhaupt in diesem Reich Gottes arbeiten darf. Und das muss man uns anmerken, dass wir mit Herzen, mit ganz großer Freude, auch wenn die Mitarbeiter ein bisschen komisch sind manchmal und Kanten und Ecken haben, ja, ich bin ja auch komisch, also das ist ja umgekehrt auch. Trotzdem, wenn die Freude überwiegt, dass wir miteinander arbeiten dürfen, dann ist es genau das, worum es hier geht. Okay, jetzt kommt sofort das ins Spiel, was Jesus hier betont, nämlich der Lohn. Das ist ja sozusagen jetzt einmal der Ausschnitt, um den es hier in besonderer Weise geht. Und es heißt also, da geht dieser Herr da früh morgens hinaus auf den Marktplatz und er sucht Arbeiter. Er spricht sie an, er wirbt sie. Und er macht mit ihnen einen bestimmten Lohn aus, nämlich einen Denar. Und das ist von der damaligen Zeit her verständlich, das ist ein Tageslohn, der üblich war. Das war üblich. Also Jesus wusste ja auch, wie das Leben sich abspielt damals. Er hat also ganz bewusst einen Denar gewählt als einen üblichen Lohn. Und die sagen, ja, wir sind einverstanden. Und sie gehen dann hinaus in den Weinberg und fangen an zu arbeiten. Natürlich mit einer ganz besonderen Anweisung, was sie arbeiten sollen. Und es ist nun interessant, wie Jesus diese ganze Geschichte erzählt und damit zeigt er, dass er etwas sagen will. wie er es erzählt. Manchmal erklärt er es nicht, warum er es so erzählt. Das heißt, wir sind herausgefordert, nachzudenken darüber. Schlussfolgerungen zu ziehen, wie ich gesagt habe. Versteht ihr, das Wort Gottes ist oft so geschrieben, dass es uns herausfordert, dass wir es nicht nur konsumieren, einfach so lesen, sondern nachdenken. Und das ist eine Aufgabe für jeden von uns. Dass wir immer nachdenken, ja, was meint denn der Herr jetzt damit? Es ist nicht immer so offensichtlich, es ist hintergründig manchmal. Also, was ich hier jetzt zum Beispiel meine, als ein Beispiel dafür ist, dass der Hausherr insgesamt 5-mal am Tag zu dem Marktplatz geht und immer wieder neue Menschen anheuert. Ist eigentlich ungewöhnlich, er könnte ja gleich die richtige Anzahl von Arbeitern, die er braucht, das weiß er ja, schon um 6 Uhr in der Früh anwerben, da waren sicherlich die meisten dort. Aber es geschieht nicht. Warum ist es nicht? Jesus komponiert ja etwas, versteht ihr? Er will ja etwas sagen. Er geht also um 9 Uhr wieder hin von der Tageszeit her jetzt gesehen und heuert wieder neue Leute an und er macht keinen genauen Preis aus, das habt ihr auch gesehen. Ich werde euch geben, was recht ist, sagt er. Sagt nicht einen Denar, sondern ich werde euch geben, was recht ist. Und dann geht er um 12 Uhr noch einmal, dann geht er um 3 Uhr noch einmal und dann geht er, unfassbar, 1 Stunde vor Arbeitsschluss, um 5 Uhr, um 6 Uhr ist Arbeitsschluss, ja, kommt er heuert noch einmal Leute an und man denkt sich, ja, also warum? Schließen wir Dinge daraus? Und ich sage nur 2 Elemente, die sich mir erschließen. Das ist jetzt Überlegung, die ich jetzt ausführen möchte, ein paar Gedanken, wie ich glaube, dass es gemeint ist. Es kann auch noch viel mehr sein als das, was ich sage. Ich möchte das immer betonen, wenn man Bibelstellen auslegt, ist es immer ein Angebot sozusagen. Dass man sagt, ja, so könnte man es verstehen, so sollte man es verstehen, aber es ist nicht alles. Der Reichtum des Wortes Gottes ist unfassbar. Also ich möchte 2 Dinge dazu sagen. Was sich mir aus dieser Art und Weise, wie die Arbeiter angeworben werden, erschließt, ist, dass Jesus mit dieser Art, wie er das tut, zunächst einmal deutlich machen möchte, die Arbeit in diesem Weinberg ist sehr dringend. Ich brauche mehr und mehr und mehr und mehr und noch mehr Menschen. Er erzählt das halt in dieser Weise, ja? Aber er will damit etwas in dem Hörer bewirken. Die Arbeit ist dringend. Jesus sagt auch selbst einmal, ja, ich muss arbeiten, solange es noch Tag ist. Wenn die Nacht ist, ist es zu spät. Aber dieses Innerliche, da gibt es eine heilige Dringlichkeit in dem Arbeit im Reich Gottes. Und Paulus sagt, kauft die Zeit aus. Damit will er sozusagen zum Ausdruck bringen, dass das, was da in dem Weinberg geschieht, muss zu Ende gebracht werden. Versteht ihr, es ist nicht so gemeint jetzt, dass der Hausherr draufkommt, na ja, um 12 Uhr, ich habe immer noch zu wenige Arbeiter, ich brauche jetzt noch mehr, wie wenn er es nicht schon vorher gewusst hätte. Gott weiß genau, aber er will ja damit etwas sagen, er will ja damit etwas ausdrücken, was eine Botschaft ist. Es ist entscheidend wichtig, dass die Arbeit zu Ende kommt. Ich habe meine Pläne, ich möchte gerne, dass alles erfüllt wird und darum ist es eine ernsthafte und eine dringliche Sache, um die es hier geht. Lasst mich einen zweiten Gedanken, der ganz anders aussieht, der sich auch von diesem Thema mir erschließt. Ich sag's einfach und jeder kann nachdenken darüber, wie er es auch empfindet. Ich empfinde darin, auch wenn ich es auf das Reich Gottes umlege, dass Jesus irgendwie damit andeuten möchte, ich spreche meine Berufung aus zu jedem Zeitpunkt im Leben eines Menschen, die möglich ist. Es sind unterschiedliche Zeitpunkte, wo jemand berufen wird. Manche lassen sich rufen oder hören den Ruf schon ganz früh als Kinder. Und manche 5 Minuten vor 12, am Ende ihres Lebens. Und dazwischen gibt's auch viele Stufen. Was Jesus damit jetzt sagen möchte, und das ist mir wichtig, ist deutlich zu machen, es gibt kein Lebensalter, wo jemand sagen könnte, ich bin nicht geeignet für das Reich Gottes. Oder wo jemand sagen könnte, ja, ich bin zu jung, um in das Reich Gottes zu kommen und dort zu arbeiten. Oder jemand, ich bin viel zu alt, um im Reich Gottes noch etwas zu bewirken. Ich kann nur mehr im Bett liegen und warte auf meinen Tod. Und Jesus sagt, auch da bist du noch ein unglaublich wertvoller Arbeiter im Reich Gottes in meinen Augen. Und ich zeige dir, was du tun kannst. Das ist so ein Vorrecht, im Reich Gottes zu arbeiten, dass es keinen Zeitpunkt gibt im Leben eines Menschen, wo er irgendetwas Gott sagen könnte dagegen, dass er ihn jetzt oder jetzt oder jetzt beruft, und beruft heißt auch immer gebraucht im Reich Gottes. In jeder Phase unseres Lebens ist es so, dass wir von ihm gebraucht werden. Ihr Lieben, jeder denkt, vielleicht nicht jeder, aber viele denken sofort bei dieser Erzählung zum Beispiel an den Schächer am Kreuz. Also es ist ein wunderbares Beispiel für dieses Gleichnis hier. Dieser eine Schächer, der Verbrecher, der neben Jesus hängt und der mit Jesus in ein Gespräch kommt und ihm dann sagt, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ihr Lieben, das ist eine der bewegendsten Geschichten des ganzen Neuen Testamentes und bringt etwas zum Ausdruck auch von dem. 5 Minuten vor 12 gibt es dann noch etwas, wo Jesus etwas ausspricht. Und ich komme auf diese Geschichte nochmal zurück, weil sie im Zusammenhang mit dem Lohn natürlich jetzt auch von großer Bedeutung ist. Nun, wichtig ist hier das Ende der Geschichte. Und auf das kommen wir jetzt, der Höhepunkt. Der Höhepunkt der Geschichte besteht ja darin, dass nun die Lohnauszahlung sozusagen erfolgt. Und es ist auf aufmerksame Leser, die haben sofort bemerkt, dass Jesus es so erzählt, dass er sagt, der Hausherr gibt dem Verwalter die Anordnung, ruf sie zusammen, gib ihnen den Lohn, fang aber bei den Letzten an. Ist ja auch nicht normal. Ist ja ein Element, das Jesus genau komponiert. Versteht ihr? Das sagt ja etwas. Fang bitte bei den Letzten an und zahl ihnen aus. Na, und dann passiert das. Und die Letzten kommen und jetzt beginnt die große Überraschung. Und aus der großen Überraschung wird dann ein großes Entsetzen. Und die Überraschung ist, dass diejenigen, die zuletzt gekommen sind, nur eine Stunde gearbeitet haben. Bitte bedenkt das. Die als erstes berufen wurden, die haben 10 Stunden gearbeitet. Von 6 Uhr früh bis 6 Uhr abends. Ohne Pause. 12. Ja, vielleicht haben sie eine Pause. Ja. Nein. Ich habe falsch gezählt, ja. Sehr gut, ja. Also ein Zwölftel hätten sie vielleicht verdient, ja, in diesem Zusammenhang. Aber sie bekommen einen Denar. Das ist genau der Lohn, den der Hausherr mit der ersten Gruppe ausgemacht hat. Na, und dann geht das so weiter und so weiter. Und die Überraschung wird immer größer und immer größer, weil auch die anderen bekommen den gleichen Lohn. Und dann kommen die Letzten, die als erstes begonnen haben. Und dann beginnt sozusagen die Überraschung in blankes Entsetzen umzuschlagen und sie fangen sich aufzuregen und zu murren. Ihr Lieben, das ist ein Wort, das in der Bibel ständig vorkommt. Wie oft kommt dieses Wort vor? Murren. Man ist nicht einverstanden mit Gott. Man hat immer einen Grund zum Murren. Er ist so ungerecht. Gibt es jemand Ungerechteren als Gott? Ja. Und so ist es auch hier in diesem Gleichnis. Und Jesus versteht das, er sagt es ja auch, ja. Er erzählte dieses Gleichnis, weil er weiß, dass es da ein Murren gibt. Und er möchte auf dieses Murren ja auch eine Antwort geben. Und sie sagen nun, und sie regen sich auf, diese Letzten, die nur eine Stunde gearbeitet haben, und sagen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen und sagen, diese Letzten da, das ist so abwertend, das ist sehr schön formuliert. Die da, ja, die da als Letztes gekommen sind, die stellst du uns gleich, die wir den ganzen Tag gearbeitet haben, auch in der Hitze des Tages und die ganze Last getragen haben, also auch während der Mittagszeit, wo es am schwierigsten ist, in Israel zu arbeiten, und sie werden gleichgestellt. Das ist ungerecht. Das ist unfair. Versteht jeder. Also wenn ein heutiger Arbeitgeber so belohnen würde, hätte er Aufruhr pur. Aber das ist ja nicht gemeint. Das Gleiche sagt ja, das Himmelreich ist vergleichbar mit diesem Verhalten. Nicht die Firma Schöller oder sonst irgendjemand, ja? Das Himmelreich, im Himmelreich geht es anders zu. Und weil wir das überhaupt nicht gewohnt sind, diese Art von Entlohnung, muss es uns gesagt werden und wird es zunächst einmal blankes Entsetzen hervorrufen. Ja? Wir sind jetzt schon alte Hosen im Reich Gottes, es ist nicht mehr so ein blankes Entsetzen. Aber trotzdem können wir daraus noch viel entnehmen und auch viel lernen, was hier gesagt wird. Und jetzt kommt die Antwort Jesu. Die Antwort des Hausherrn, aber das ist ja auch die Antwort Jesu und die Antwort Gottes. Es scheint so in der Formulierung und diesem ganzen Ablauf, wie wenn der Hausherr jetzt völlig unaufgeregt in großer Souveränität antwortet. Und er antwortet einem, das ist wahrscheinlich der Redelsführer, der Wortführer meine ich jetzt nicht, Redelsführer ist vielleicht zu viel, aber der Wortführer, der sich da aufgeregt hat. Und ist es nicht schön, wie der Hausherr antwortet, als er sagt, Freund. Ist euch das aufgefallen? Er sagt, Freund. Nichts ist zufällig, wenn Jesus ein Gleichnis erzählt. Das hat eine Bedeutung. Der sich am meisten aufregt, zu dem sagt er, Freund. Allein in dem Wort bricht die Freundlichkeit Gottes unglaublich durch und ist entwaffnend. Er fordert nicht ins Gesicht und sagt, was fällt dir denn ein, mit mir so zu reden? Sondern er sagt, Freund. Das bildet die Basis für das, was jetzt kommt. Er sagt das so, wie ich verstehe dich, indem er das zunächst einmal sagt. Aber jetzt kommt die Antwort und diese Antwort sind ganz einfache Sätze. Und wenn ich das ein bisschen gliedere, dann kommt mir so vor, wie wenn da vier verschiedene Botschaften drinnen sind oder vier Teilsätze, in denen er das tut. Er sagt zunächst einmal, ich tue dir nicht Unrecht. Du hast gar keinen Grund, dass du sagst, ich bin ungerecht. Haben wir uns das nicht ausgemacht? Dass ihr einen Denar bekommt, wenn ihr arbeitet, und ihr wart einverstanden. Also dein Vorwurf, ich bin ungerecht, was dich betrifft, ist nicht richtig. Das ist das Erste, was er zunächst einmal ihm sagt. Das Zweite, was er ihm sagt, ist, ich will diesem Letzten geben wie auch dir. Jetzt kommt eine wichtige Sache, ihr Lieben. Der Hausherr hat eine Entscheidung getroffen. Und er möchte, dass die Arbeiter, ganz egal welche, diese Entscheidung respektieren. respektieren. Das ist einmal so, sage ich einmal so. Ich habe mich entschlossen. Das ist meine Entscheidung. Das ist nicht, weil ich gerade eine Laune habe in diese Richtung, sondern das ist ein Entschluss. Ganz bewusst. Ich gebe dem Letzten wie dir. Hör dir die Botschaft dahinter. Ich gebe auch dem Letzten, auch dem Schächer am Kreuz, gebe ich dasselbe, nämlich das Paradies. Hat er es verdient? Nein. Komm gleich nochmal drauf. Das ist eine wichtige Aussage. Die sagt, fang nicht an, über meine Entscheidungen mit mir zu diskutieren. Das sagt er aber als einer, der sagt, mein Freund, ich bitte dich. Nicht in dem Ton, wie es man sich erwarten würde, mit erhobenem Zeigefinger und so weiter. Ich habe einen Entschluss gefasst und ich bitte dich, das zu respektieren. Und das Dritte, was er dann sagt, das ergibt sich aus dem Zweiten, ist es mir nicht erlaubt, bitte meinen zu tun, was ich will? Das heißt, ich habe für das, was ich an Lohn jemanden gebe, meine eigenen Kriterien. Ich kann tun, was ich will. Das heißt nicht willkürlich, sondern es heißt, ich habe meine Kriterien. Warum ich das so tue? Und ich bitte dich auch, diese meine Kriterien, wie ich das austeile, was ich an Lohn den Arbeitern gebe, wie ich das tue. Und der Höhepunkt ist der vierte Satz. Ist ein ganz nebensächlicher Satz, aber da liegt der Schlüssel. Dann sagt er, oder blickt dein Auge böse? Und jetzt kommt die Lösung. Weil ich gütig bin. Das ist die Entwaffnung aller Argumente, die ihm entgegengehalten werden. Von den Arbeitern. Er sagt, schaust du scheel, sagt übersetzt der Luther, in der Luther-Übersetzung, böse, schaust du böse, weil ich gütig bin. Deine Anklage an mich ist ja eigentlich nicht, du bist ungerecht, sondern du bist gütig. Und das verstehen wir nicht. Wie kannst du so gütig sein, dass du dem Letzten so gibst wie dem Ersten? Also der am längsten gedient hat. Wie kannst du so gütig sein, dem Schächer am Kreuz das Paradies zu versprechen, wie dem, der schon von Kindheit an dir nachgefolgt ist? Wie kannst du so gütig sein? Also, was Jesus hier zum Ausdruck bringt, das ist nichts Neues, aber ich möchte das irgendwie, dass wir das so richtig ins Bewusstsein bekommen, das Kriterium für alles das, was er an Lohn Menschen gibt, was auch immer jetzt wir als Lohn verstehen, die Ewigkeit und auch hier schon auf Erden. Das einzige Kriterium, oder nicht das einzige, das wäre jetzt falsch, das Hauptkriterium, es gibt auch andere Dinge, die er mit berücksichtigt, ja, wie es aus anderen Stellen. Aber hier wird deutlich, das Hauptkriterium, nachdem er seinen Lohn austeilt, ist die Gnade, die Güte Gottes. Und ihr Lieben, die Güte, die kann man nicht messen. Die kann man nicht bemessen. Güte ist Güte, Gnade ist Gnade. Die kann man nicht irgendwie in Kategorien einteilen. Bisschen mehr, bisschen weniger. Güte ist Güte. Das ist etwas, was sozusagen unangreifbar den macht, der gütig ist. Weil er gibt seine Güte nicht nach einem gewissen Maß für das, was jemand geleistet hat, dann wäre es nicht mehr Güte, sondern wäre es Bezahlung. Das Wort Gnade sagt dir, dass jemand etwas bekommt, was er gar nicht verdient. Sonst würde man das Wort Gnade nicht verwenden. Und damit kommt Jesus sozusagen hintergründig, wie es ja dann an vielen anderen Stellen auch so deutlich ausgedrückt wird, eben darauf zu sprechen, dass, und das ist jetzt die allgemeine Ausdruck dessen, was hier Jesus sagen will. Alles, was wir von Gott empfangen. Alles. Und eigentlich bekommen wir auch alles von ihm. Ja, wir haben ja alles von ihm. Letztlich, ja. Aber alles, was wir von ihm empfangen, was nur denkbar ist, wird auf dem Boden der Gnade, nach dem Kriterium der Güte Gottes uns gegeben. Und nicht nach dem Prinzip von Leistung, von Mühe und Arbeit und Schwitzen und Rackern und allen möglichen Dingen, die man jetzt einsetzen könnte, sondern nach Güte. Deswegen wird die Mühe und die Arbeit nicht negativ gesehen. Das wäre, wenn man jetzt auf der anderen Seite vom Pferd runterfällt. Das ist nicht gemeint. Sondern Gott will uns sagen, dass, und das ist die Hauptsache jetzt, alles, was wir von Gott empfangen, ist unverdienbar. Das ist die eigentliche Aussage. Es gibt nichts, was wir verdienen können. Es gibt nichts, wo wir vor Gott hintreten können. Aber schaut da, diese Dinge, die habe ich schon so gut gemacht, dass ich eine Belohnung verdient habe. Ja, bei den anderen vielleicht brauche ich Gnade, aber hier habe ich ja was geleistet. Das gibt es nicht. Das ist das, was mit dem Wort Güte und Gnade gemeint ist. Ihr Lieben, der Schächer am Kreuz, der hat etwas empfangen, was er nicht verdient hat. Das ist das eine. Und das zweite ist, er kann es gar nicht verdienen. Ihr Lieben, nicht nur deswegen, weil es 5 Minuten vor 12 vor seinem Sterben war, sondern weil es unverdienbar ist. Ihr Lieben, wir können nicht sagen, ja, die einen, die schon von Kindheit an Gott treu gewesen sind und gearbeitet haben, sich hingegeben haben und große Dinge für den Gott getan haben, die haben es verdient. Und es gibt eben andere, die haben es nicht verdient, die haben es ihm geschenkt bekommen, weil sonst hätten sie es nicht gekriegt. Versteht ihr? Ich versuche das krass zu zeichnen. Aber so denken wir auch oft. Wie oft kommt dieser Satz vor, wieso habe ich das jetzt verdient? Habe ich das jetzt verdient? Das ist ein stehender Satz, nicht nur bei weltlichen Leuten, sondern bei geistlichen Leuten, die immer wieder so kurz solche Sachen sagen, das habe ich aber jetzt nicht verdient, dass das und das und das und das in meinem Leben geschieht und dass es so katastrophal bei mir ausschaut, obwohl ich doch so hingegeben dir bin. Ihr Lieben, was Jesus sagen möchte, was dieses Beispiel sagt, wenn es um das Reich Gottes geht, und das ist das Bild, dann haben auch die Arbeiter, die um 6 Uhr in der Früh gekommen sind, ihren Lohn nicht verdient, sondern sie haben aus Güte bekommen. Das gilt in der Firma XY nicht so, aber im Reich Gottes ist es so. Und das will, niemand kann sagen, das oder jenes habe ich verdient von Gott. Alles haben wir aus Gnade bekommen. Das gibt ein ganz anderes Licht. Das hilft uns zu verstehen, dass sozusagen alles, was uns von Gott gegeben wird, und das ist vieles, was uns von Gott gegeben ist, ist unsere Berufung, unsere Platzanweisung, die Gaben, die wir bekommen haben, die Erfolge, die Früchte, die durch unser Leben hindurchgehen und so weiter und so weiter. Alles, ihr Lieben, ist gegeben, ist geschenkt. Und das sind alles Gaben von ihm. Niemand hat es verdient. Niemand hat es verdient. Ihr Lieben, und deswegen, wenn wir Menschen betrachten und sagen, oh, wenn ich den jetzt anschaue, der hat aber eine hohe Berufung. Der ist ganz im Rampenlicht. Der hat einen großen Wirkungskreis und viele Dinge geschehen durch ihn. Frage, hat er es verdient? Nein, er hat es nicht verdient. Es ist ein Gnadengeschenk. Und wenn wir schauen, andere, oh, durch den sind 20 Leute in einer Woche zum Glauben gekommen und bei mir in 5 Jahren nur einer. Das ist ungerecht. Ich tue auch nichts anderes als der. Bei dem werden 100 Leute geheilt, wenn er die Hände auflegt. Na, für 100 meine ich jetzt, ja. Und bei mir kein einziger. Hat er es verdient? wenn wir sozusagen auch manchmal sehen, meine Güte, ich bin schon 50 Jahre im Reich Gottes tätig. Vorgestern habe ich jemanden gesehen, der sich bekehrt hat. Und am nächsten Tag hat Gott ihn mächtig gebraucht, Zeichen und Wunder zu tun. Hat er das verdient? Ich strecke mich schon so lange danach aus, endlich einmal einen prophetischen Traum zu bekommen. Und der fängt gleich an. Hat er das verdient? Versteht ihr? Da gibt es jetzt viele Beispiele, in die wir hineindenken könnten, wenn es um dieses Thema geht. Hat er das verdient? Und ihr Lieben, niemand kann sich bei Gott etwas verdienen. Und wenn wir unter dem Gesichtspunkt des Anspruches, ich habe also einen gewissen Anspruch, weil ich ja schon so sehr Gott diene und mich ihm hingebe, daher muss ich auch eine gewisse Belohnung erwarten dürfen. Wenn wir auf diesem Gesichtspunkt die Dinge betrachten, dann kommt nur zwei Sachen heraus. Entweder Überheblichkeit, ich bin besser als der, deswegen gebraucht mich Gott auch besser und mehr als den anderen. Oder von der anderen Seite her, es ist Neid. Warum gebraucht er den so viel und mich nicht? Und das ist beides Schuld. Und Jesus möchte uns, ihr Lieben, vielleicht diesen Satz noch. Wenn es um die Dinge geht, die wir von Gott empfangen, dann gibt es tatsächlich ein unterschiedliches Maß. Es gibt nicht, das wird immer und immer wieder ausgedrückt, auch in Gleichnissen, dem gibt er 5 Talente, dem gibt er 10 Talente, dem gibt er 1 Talent und so weiter und so weiter. Nicht jeder hat das volle Maß an Gaben. Einer hat in diesem Bereich eine sehr ausgeprägte Gabe, der im anderen Bereich, der viel weniger, der hat einen großen Radius, der hat eine hohe Berufung und das ist wirklich unterschiedlich. Und Gott teilt zu, wie er will und wem er will. Das ist seine Sache. Aber aus dem heraus dürfen wir nie in den Gedanken kommen, der hat's verdient und der nicht. Der hat ein ordentlicheres Leben, ein viel hingegebeneres Leben und der nicht. Und deswegen hat er weniger. Ihr Lieben, Gott achtet darauf, dass wir wirklich hingegeben sind. Er fördert nicht Faulheit. Das ist nicht die Frage, um die es geht. Es geht hier um den Lohn. Es geht um das, was wir empfangen. Es geht darum, dass wir aufpassen müssen, Kriterien heimlich, die sprechen wir nicht aus, in unserem Herzen zu haben, was wir verdient hätten von Gott. Ihr Lieben, das ist eine Befreiung. Wenn wir aufhören, sozusagen die Dinge zu bemessen nach gewissen Kriterien von Leistung oder sonst etwas. Wenn wir anfangen zu sagen, alles, was der andere empfangen hat, und wenn es noch so groß ist, ist Güte, dann fangen wir an, Gott über die Güte, über diese Menschen zu loben und zu danken und uns nicht zu ärgern. Oder misstrauisch oder was weiß denn ich, oder neidisch zu sein. Das ist das, was Gott will. Er wollte eigentlich mit diesem Gleichnis zeigen, die am ersten gekommen sind und gearbeitet haben, die sollten sich freuen, dass auch die letzten denselben Lohn bekommen. Das wäre die angemessene Reaktion. Das ist die Botschaft, die dahinter steht. Eine der Botschaften. Und darum freuen wir uns mit. Wenn dieser oder jener vielleicht mehr gebraucht wird, so nach unseren Kriterien, oder mit einer stärkeren Gabe ausgestattet ist als ich, freuen wir uns mit, denn auch der hat's bekommen und nicht verdient. Und deswegen braucht es keine Konkurrenz zu geben unter uns, sondern nur Freude. Und auch die Freude an dem Kleinen, was ich jetzt habe. Es ist auch geschenkt. Und Gott kann mir morgen das 10-fache geben. Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Aber es ist alles, was von ihm kommt, angefangen mit der Berufung, ja, dass er mich irgendwohin beruft, auch auf einen Platz beruft. Es ist aus der Güte Gottes. Und die Güte Gottes können wir nicht einkasteln. Lasst uns so dem Herrn danken für alles, was er uns gegeben hat. Das Große, das Kleine. Und uns freuen über jeden, der auch noch eine Minute vor 12 ins Reich Gottes kommt. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du ein gütiger Gott bist. Und dass deine Güte und dass deine Gnade, dass sie grenzenlos ist. So hoch der Himmel über die Erde ist, ist deine Gnade. Herr, wir danken dir so von ganzem Herzen, dass wir aus dieser Gnade leben, jeder von uns. Herr, wenn du uns geben würdest nach unserem Leben, dann wären wir alle verloren. Dann hätte niemand irgendetwas verdient. Dann hätte niemand von uns das ewige Leben oder das Paradies verdient. Aber du bist gütig, Herr, und dieser Schächer am Kreuz, obwohl er ein Verbrecher war und erst 5 Minuten vor seinem Tod sich an dich gewandt hat, hast du ihm auch das Paradies geschenkt. Herr, wir freuen uns darüber. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist hilfst, dass wir alles Konkurrenzdenken und alle Neid und alle Überheblichkeit aufdeckst, ganz klar aufdeckst und uns zeigst, wie sehr das dem Wesen deiner Güte widerspricht. Wie sehr das dem Wesen deines göttlichen Gebens widerspricht. Du gibst, du beschenkst, du belohnst nach anderen Kriterien, als wir das tun würden. Im Reich Gottes gelten andere Gesetze. Du stellst die Wertigkeiten der Welt im Reich Gottes auf den Kopf. Und Herr, da tun wir uns so schwer. Das geben wir zu, Herr. Da gibt es Neid oder auch Überheblichkeit. Da gibt es falschen Ehrgeiz. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass das in unserem Herzen aufgedeckt wird. Und dass wir zu Menschen werden, die sich baden können in deiner Gnade, wie viel oder wie wenig wir gerade haben. Und danken dir, dass du jeden von uns gebrauchst, ob wir klein sind oder schon sehr alt sind. Alle willst du haben als Arbeiter in deinem Reich. Auch das ist Güte. Du schickst niemanden in Pension und sagst, jetzt ist vorbei mit dir, jetzt kann ich dich nicht mehr gebrauchen. Bis zum letzten Atemzug sind wir deine Arbeiter. Und das ist ein Vorrecht, das ist keine Last. Gepriesen sei dein Name. Amen.